Hallo, liebe Bäcker, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde, willkommen bei der 20. Magazinfolge, in der ich mal wieder einen bunten Blumenstrauß aus News und Branchenbeobachtungen zusammengestellt habe. Riecht nach Lootboxen und nach verklagten Teenagern. Oh je, ein geschlossenes Studio rieche ich da auch und, oh ja, eine deutliche Note verärgerter Destiny 2 Spieler. Na, das kann ja was werden. Ich stelle den Strauß gleich mal hier ins Wasser, damit er frisch bleibt. Dem widmen wir uns dann auch gleich. Doch beginnen möchte ich mit einer Hardware-News aus der Kategorie Obacht Kunde. Schwächere Modelle der Radeon RX 560 Grafikkarte ohne Kennzeichnung im Handel aufgetaucht. Wie Computerbase.de und andere Hardware-News-Outlets ab dem 1. Dezember berichteten, bieten aktuell verschiedene Grafikkartenhersteller wie XFX oder Sapphire eine Version der Einsteiger-Grafikkarte Radeon RX 560 an, die eigentlich RX 560D heißen müsste, denn deren Grafikchips sind im Vergleich zum normalen 560-Modell deutlich in der Leistung beschnitten. Sie bringen nur 14 statt 16 Grafikrecheneinheiten, sogenannte Compute Units, mit und laufen teils mit einem niedrigeren Takt. Das ist insbesondere im Einsteigersegment eine verwirrende Vielzahl an Modellen und Hardware-Konfigurationen gibt, ist übrigens schon länger so, egal bei welchem Hersteller. Das beschnittene Modell ist wie gesagt schon länger als RX 560D im Handel, vor allem in China. Dass es aber nun ohne D-Kennzeichnung auftaucht, das ist irreführend. Es ist einfach eine schlechtere Karte, die genauso heißt wie eine leicht bessere. Beispielsweise ist eine solche Karte im aktuellen Aldi-PC verbaut. Im Prospekt wird sie aber nur als RX 560 bezeichnet. Bei Sapphire hingegen werden beide Modelle unter einem gleichen Namen, aber eben mit verschiedenen Produktnummern verkauft. Doch der Aufreger ist nicht nur den Herstellern von Grafikkarten vorzuwerfen. Bei der Recherche bemerkten Heise-Redakteure außerdem, dass der Chiphersteller AMD, der seine Grafikprozessoren an die Grafikkartenhersteller verkauft, nachträglich die Spezifikationen auf der RX 560 Produktseite auch um die schwächere Variante erweitert hat, ohne die Öffentlichkeit darüber zu informieren und ohne beide Modelle namentlich zu unterscheiden. Mittlerweile bezog AMD gegenüber der US-Webseite Gamers Nexus Stellung und bestätigt, dass man ab Sommer zwei Versionen des RX 560 Chips anbiete, um den Add-in-Board-Herstellern und dem Markt mehr Möglichkeiten zu geben. AMD sei überrascht, dass bestimmte Hersteller und E-Tailer diese Modelle nicht klar unterscheiden, will sofortige Schritte einleiten, die zu einer Lösung führen und sichergehen, dass überall die Hardware-Ausstattung klar ersichtlich ist. Man entschuldigt sich für die Verwirrung. Und was lernen wir aus der Sache? Wir lernen, dass man sich als Käufer einer Grafikkarte, insbesondere im Einsteigersegment, ganz genau darüber informieren sollte, was in den jeweils angebotenen Modellen steckt. Ratsam ist es etwa immer, Kennzahlen wie die Anzahl von Compute Units und Shadern, die Speicherausstattung und Bandbreite sowie die Taktfrequenz mit Testberichten zu vergleichen und darauf zu bestehen, dass solche Informationen ausgewiesen werden. Das hilft dann auch, nicht auf gefälschte Hardware reinzufallen. Oh ja, sowas gibt es, etwa bei eBay. Bungie verärgert Destiny 2 Spieler mit XP-Systemen und DLC-Mechaniken. In den letzten Wochen stand der Entwickler Bungie unter starker Kritik seitens der Spieler von Destiny 2, weil das Studio die Vergabe von Erfahrungspunkten für High-Level-Spieler ohne Vorwarnung teils drastisch senkte und diese Tatsache teils sogar verschleierte. Außerdem verärgert der am 5. Dezember erschienene Fluch des Osiris Bezahl-DLC die Spieler der Basisversion, weil er denen diverse Spielinhalte sperrt. Die ganze Sache zeigt wunderbar, wie sehr sich solche Games-as-a-Service-Spiele von Monat zu Monat verändern und wie schwer, ja fast schon widersinnig es ist, irgendwelche Feststellungen ihnen gegenüber zu treffen. In diesem Fall begann es damit, dass der Reddit-User EnergizerX im Subreddit des Spiels ein Experiment unternahm. Er war durch den Verdacht einiger Spieler motiviert, die meinten, im Spiel würde eine Art XP-Skalierung aktiv sein. Mithilfe einer Third-Party-App, Aufzeichnungen seines Gameplays und etwas Mathematik und Augenmaß wies er nach, dass Spieler tatsächlich nur einen Teil der gesammelten, im Spiel angezeigten Erfahrungspunkte gutgeschrieben bekamen, wenn sie zu viel binnen kurzer Zeit sammelten. Je schneller und effektiver sie grinden, desto weniger XP wurde gutgeschrieben, teils nur etwa 5% der im Spiel angezeigten und verbuchten Erfahrungspunkte. Zum Verständnis, die Erfahrungspunkte steigern in Destiny 2 den Spielerlevel, der jedoch rasch auf der Maximalstufe 20 steht und dann an Bedeutung verliert. Im Endgame sind der Ausrüstungslevel, hochwertiges Equipment und wertvolle Ressourcen viel wichtiger für den Spielfortschritt. Dennoch sammelt man auch nach Level 20 weiter Erfahrungspunkte, nur erhält man statt eines Level-Ups beim Füllen der XP-Anzeige ein sogenanntes Glanz-Ingramm. Darin verbergen sich Zufallseitems von meist kosmetischer Natur. Das Ding ist, genau diese Glanz-Ingramme sind die derzeit einzigen Spielinhalte, die man über Microtransactions mit Echtgeld kaufen kann. Ein Schelm, wer Böses über dieses XP-Scaling denkt. Als Energizer X diese Beobachtungen am 23. November mit der Community teilte, ließ große Aufregung nicht lange auf sich warten. Viele Intensivspieler beklagten sich ohnehin darüber, dass es im Endgame des Spiels zu wenige lohnende und befriedigende Ziele gibt. Entwickler Bungie reagierte rasch mit einer Stellungnahme am 24.11. Man erklärte, dass tatsächlich eine XP-Skalierung im Spiel aktiv sei, eine, die längere Ingame-Aktivitäten wie Koop-Missionen oder Mehrspieler-Matches mit mehr Erfahrung belohnen soll und kurze, grindbare Aktivitäten wie die öffentlichen Events mit weniger. Man habe das geprüft, man sei mit dem Status quo ebenfalls nicht zufrieden und würde das System sofort deaktivieren. Angezeigte Erfahrungspunkte sollen also fortan auch mit den verdienten Erfahrungspunkten übereinstimmen und man würde das System weiter im Auge behalten und gegebenenfalls anpassen. Wie es sich ergab, hatte der Hobbyforscher Energizer X aber noch genügend Daten aus seiner Experimentierphase gespeichert, um diese Behauptung des bislang auch aktiven positiven XP-Scalings zu überprüfen. Und zwar anhand einer Aufnahme eines Raids, das ist eine High-Level-Koop-Aktivität. Und da fand er tatsächlich einige wenige Fälle von XP-Boni, wo er also mehr gut geschrieben bekam, als angezeigt wurde. Die wurden jedoch dramatisch von Fällen überschattet, wo er weniger Erfahrung gut geschrieben bekam. Unter dem Strich ging er also auch aus dem Raid mit einem Minus raus. Und ich muss einfach meinen Hut vor einer derart cleveren und gründlichen investigativen Nachforschung ziehen. Die ganze Sache sorgte für so viel Unruhe in der Community, dass Bungie kurzerhand einen für den 29. November angesetzten Preview-Stream für den Dezember-DLC verschob und stattdessen in einem Blogpost die zukünftig geplanten Systeme und Aktivitäten von Destiny 2 vorstellte, samt einer Roadmap, wann diese Neuerungen implementiert werden. Erneut bekräftigte man, den Dialog mit Spielern suchen zu wollen. Die Community reagierte darauf eher unterkühlt. Doch eine Woche später war sie bereits wieder sehr sauer. Denn am 5. Dezember erschien mit Fluch des Osiris der erste Bezahl-DLC für Destiny 2. Nicht nur erntet die 20 Euro teure Erweiterung bislang eher mittelmäßige Wertungen, allerdings sind noch nicht alle enthaltenen Endgame-Inhalte aktiv. Obendrein sind Spieler, die auf den Kauf dieses DLCs verzichten und nur die Basisversion von Destiny 2 spielen, ab sofort von einigen zuvor verfügbaren Spielinhalten ausgeschlossen. Konkret sind die besonders anspruchsvollen und damit auch lohnenswerten Aktivitäten Prestige Raid und Prestige Nightfall Strike gemeint. Weil für die nun der neue Mindest-Power-Level 330 gilt, den man nur mit gekauften DLC erreichen kann. Deswegen werden Spieler der Basisversion fortan davon ausgeschlossen und wer es noch nicht geschafft hat, der kriegt auch nicht mehr die Platin-Trophäe in der PlayStation 4-Version von Destiny 2. Über Nacht wurde also das Basisspiel um einige bislang verfügbare Inhalte beschnitten. Man bedenke, dass Destiny 2 auf dem PC gerade mal 1,5 Monate auf dem Markt war, bevor der DLC erschien. Man könnte aber auch argumentieren, dass Destiny 2 über Nacht 20 Euro teurer geworden ist. Und höchstwahrscheinlich wird auch der für das Frühjahr 2018 geplante DLC Destiny 2 um 20 Euro teurer machen. Wie bei einem MMO sind solche Erweiterungen praktisch Pflichtkauf. Nur, dass sie in diesem Fall in recht hoher Schlagzahl erscheinen. Um das Thema abzuschließen, habe ich mal eine These für euch. Ein Gedanke, der mir angesichts der aktuellen Games-as-a-Service-Titel immer öfter durch den Kopf spukt. Hätte Activision Destiny 2 nicht besser von Anfang an nur als 100-Euro-Version verkaufen und die zwei geplanten DLCs dann gratis veröffentlichen sollen? Wäre das nicht ehrlicher gewesen, als eine 60-Euro-Basisfassung anzubieten, die praktisch ein eingebautes Verfallsdatum hat? Tja, und wenn wir schon bei der Art und Weise sind, wie die großen Publisher mehr Geld aus ihren 60-Euro-Spielen holen wollen? Die Lootbox-Debatte zieht weitere Kreise. Die bereits in der letzten Folge thematisierte, am konkreten Beispiel von Star Wars Battlefront 2 entfachte Debatte um Lootboxen in Vollpreisspielen, die zog in den letzten 2 Wochen weitere Kreise. So wurde das Thema, angeregt durch einen Dringlichkeitsantrag der Freien Wähler vom 28.11., am Folgetag im Bayerischen Landesparlament diskutiert. Im Antrag werden die Loot- oder Beuteboxen als Glücksspiel betrachtet und die Staatsregierung wird deshalb aufgefordert, bundesweit eine Änderung des Jugendschutzgesetzes zu bewirken, sodass Spiele mit Lootboxen durch die USK erst ab 18 Jahren freigegeben werden können. Auch SPD und CSU reichten ähnliche Anträge ein. Die Landesregierung wird nun hierzu eine Stellungnahme erarbeiten. Erste Schritte sind also getan, sich auch in Deutschland auf politischer Ebene mit dem Phänomen Lootbox auseinanderzusetzen. In den USA geht diese Debatte ebenfalls weiter. Ich berichtete vom hawaiianischen Abgeordneten Chris Lee, der die Lootbox-Mechaniken von Battlefront 2 scharf kritisierte. Am 5. Dezember beschrieb er im Rahmen eines YouTube-Videos, dass er und sein Team aktuell daran arbeiten, eine juristisch eindeutige und bindende Formulierung für sein Anliegen zu erarbeiten. Das Verbot räuberischer Spielmechaniken für Spieler unter 21. Sein Ziel ist es, diese Gesetzgebung in einigen US-Bundesstaaten durchzusetzen, sodass die Spieleindustrie dadurch motiviert wird, gleich überall ihre Mechaniken zu verändern. Er bietet außerdem eine Vorlage für einen Brief an, den möglichst viele Leute an ihre Abgeordneten schicken sollen. Darin weist er auf das Problem und all seine Facetten hin und bietet Lösungsvorschläge an. Etwa eine nur für Erwachsene Einstufung, ein Verkaufsverbot für Spieler unter 21, die klare Kennzeichnung der Gewinnchancen, die Erweiterung des Arbeitsbereichs der Glücksspielaufsicht auf solche Spielmechaniken und die Möglichkeit für offizielle Prüfungen, die diese Systeme genau unter die Lupe nehmen. Währenddessen reagierte auch die Spieleindustrie auf die Debatte. Konkret passte Electronic Arts erneut die Systeme im vielgescholtenen Star Wars Battlefront 2 an und entschärfte da den Grind nach Credits, in dem diese fortan häufiger ausgeschüttet werden. Wir erinnern uns, damit kauft man die Lootboxen im Spiel und nach der Deaktivierung der Microtransactions ist das die einzige Möglichkeit, um an Lootboxen zu kommen und damit den Spielcharakter anzupassen und zu verbessern. Und damit bleibt nur der Credit Grind und den haben sie jetzt entschärft. Außerdem stellte man erste Gratis-DLCs für Story und Mehrspieler in Aussicht. Ende November erklärte außerdem EAs Finanzvorstand Blake Jorgensen in einer vom Schweizer Finanzgiganten Credit Suisse organisierten Konferenz, warum man sich bei den Lootbox-Inhalten von Battlefront 2 nicht einfach für kosmetische Items entschieden habe, so wie es etwa bei Overwatch der Fall ist. Er erklärte das damit, dass man den Kanon von Star Wars nicht brechen wolle. Laut ihm mache ein weißer Darth Vader einfach keinen Sinn. Auch rosa wäre er einfach nicht richtig. Er schließt aber nicht aus, dass es Möglichkeiten für Kosmetik-Items gibt und man arbeite mit Lucasfilm daran, doch es sei einfach nicht so einfach wie bei anderen Spielen. Am gleichen Tag ging ein Video des YouTubers Uninspired Zebra live. Der ist ein sogenannter Data-Miner, der in den Spieldaten von Battlefront 2 bislang versteckte Inhalte fand, und zwar ein Charakteranpassungsmenü mit diversen Uniformen für die verschiedenen Mehrspielerklassen. Ein rosa Darth Vader ist nicht dabei, vielmehr scheinen die Rüstungsvarianten allesamt stimmig zu sein. Jorgensons Worte, dass man gerade an solchen Inhalten arbeite, wirken aber sogleich ein wenig, entwertet. Zwei Tage später dann ernüchternde Neuigkeiten. Der Heldenshooter Paladins von den Hi-Rez Studios bekommt im neuesten Patch für seinen Quick-Play-Modus ein Lootbox-Progressionssystem spendiert, ähnlich dem von Battlefront 2, mit handfesten Vorteilen für Besitzer von guten Karten, die man entweder mühsam ergrinden oder mit Echtgeld kaufen kann. Und Überraschung, die Spieler sind nicht erfreut. Und dann gab es noch eine geradezu bizarre Story über das amerikanische National Committee for Games Policy, eine Art selbsternanntes Regulierungskomitee der Spielebranche, ein Think Tank aus Veteranen der Spieleindustrie. Er solle eine Antwort auf die Lootbox-Debatte darstellen und eine Selbstregulierung der Industrie zum Ziel haben. So zumindest beschrieben zahlreiche Newsartikel die Organisation, doch bei genauer Untersuchung seitens des Forbes-Autors Eric Kane und des VentureBeats-Autors Jeff Grubb wurden mehr und mehr Ungereimtheiten offenbar, was diese Organisation anging. Sie entpuppt sich als Projekt des umtriebigen Online-Aktivisten Kenneth Tran, der sich selbst als erfolgreicher Internet-Troll bezeichnet. Sein Team scheint nicht wirklich aus Gaming-Veteranen, sondern vielmehr aus jungen Politaktivisten zu bestehen. Es ist nicht wirklich klar, ob diese Organisation wirklich existiert und wenn ja, was sie konkret plant. Ich kann die Erkenntnisse der zwei Artikel auch nicht auf wenige Sätze eindampfen. Dafür windet und sträubt sich diese Story zu sehr bei genauer Betrachtung. Die Berichte von Forbes und VentureBeat sind jedoch wirklich lesenswert. Ich verlinke sie wie gewohnt in den Shownotes zur Sendung auf gamespodcast.de und muss auch irgendwie meinen Hut vor Kenneth Tran ziehen. Im Rahmen der Lootbox-Debatte hatte er eine griffige Antwort parat, eine tolle Headline und er hat es damit erfolgreich auf viele News-Webseiten geschafft und den Online-Journalismus damit ordentlich vorgeführt. Tja, einfache Antworten, simple Lösungen und schnelles Handeln. All das gibt es aktuell nicht in der Debatte um Lootkisten. Aber immerhin, es bewegt sich etwas. Nach wie vor wird das Thema diskutiert. Es hat seinen Weg in ein deutsches Landesparlament gefunden. US-Abgeordnete erhalten derzeit Briefe besorgter Gamer. Es tut sich was. Doch was können wir jetzt eigentlich davon erwarten? Und wer kann, zumindest hier bei uns in Deutschland, für eine Regulierung dieser Systeme sorgen? Und wie könnte sowas aussehen? Ich weiß es nicht und frage deshalb mal bei einem nach, der sich hauptberuflich mit genau solchen Fragen beschäftigt. Ich begrüße jetzt bereits zum zweiten Mal hier im Magazin den Rechtsanwalt Julian Graf, der als Referent der Gruppe Verbraucherrecht im Bereich Markt und Recht der Verbraucherzentrale NRW arbeitet. Hallo Julian.
Ja, hallo Sebastian.
Und ich nehme an, du hast dich auch in den letzten Wochen mit dem Aufregerthema Lootboxen beschäftigt.
Das ist richtig, ja. Also wir beschäftigen uns mit dem Thema ja auch schon ein bisschen länger, auch sehr intensiv im Free-to-Play-Bereich. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen verwundert, dass die Diskussion erst jetzt hochkocht. Also Lootboxen auch in Vollpreisspielen ist ja jetzt kein völlig neues Thema. Aber seit dem Sommer ja, scheint es auch in der Medienöffentlichkeit mal verstärkt aufmerksam zu werden. Das finden wir grundsätzlich erstmal gut.
Ja, und nun gibt es ja schon diversen Aktionismus auf der ganzen Welt. Da gibt es Politiker in den USA, in Belgien, in Australien, in Großbritannien, die da bereits irgendwelche Verbote oder Regulierung fördern. Das ganze Thema wurde im Bayerischen Landtag diskutiert. Kann man jetzt eigentlich eine schnelle Reaktion überhaupt erwarten oder ist das eigentlich ein Hirngespinst? Wer ist da überhaupt zuständig? Wer muss sich diesem Problem widmen? Kann man das überhaupt so einfach sagen?
Also ich würde behaupten, so einfach ist es tatsächlich nicht. Also es ist hochkomplex, da sind unterschiedliche Rechtsmaterien betroffen. Wir können ja darüber diskutieren, ist es eine Frage des Jugendschutzes, ist es eine Frage ja letztendlich des Kulturbereichs, ist es eine Frage des Glücksspiels auf Länderebene, ist es eine Frage des allgemeinen Wettbewerbsrechts beziehungsweise des allgemeinen Verbraucherschutzrechts. Also alleine schon, dass so viele Rechtsmaterien potenziell betroffen sein können, macht die Sache unfassbar kompliziert. Wie gesagt, dann haben wir hier insgesamt ein Kulturgut, ne? Also Spiele sind ja jetzt nicht einfach nur eine verkaufte Ware, sondern haben im besten Fall, zumindest aus meiner Sicht, auch einen kulturellen Anspruch und damit auch eine gewisse inhaltliche Freiheit. Ja, also wir rechnen jetzt nicht damit, dass von jetzt auf gleich da irgendeine Lösung gefunden wird, die für Verbraucherinnen und Verbraucher irgendwie befriedigend sein wird.
Ich kann mir auch vorstellen, dass überhaupt die Definition einer Lootbox, so wie sie gerade kritisiert wird, relativ schwierig ist. Ich meine, ein Überraschungsei teilt ja auch einige Eigenschaften mit dem, was viele Spieler und Verbraucher gerade bei Vollpreisspielen mit Lootbox-System kritisieren. Dasselbe gilt ja auch für die realen Sammelkartenspiele wie Magic the Gathering und andere oder eben auch für Spiele, wo Sammelkarten sehr viel zentraler Inhalt sind, sowas wie Hearthstone oder eben Gwent aus dem Hause CD Projekt. Ist nicht das schon eine riesige Herausforderung, das Problem überhaupt klar zu definieren und einzugrenzen?
Ja, da schließe ich mich völlig an. Also genau, es gibt die Lootbox als solche, da fängt es schon an, die gibt es ja in dem Sinne gar nicht. Wir fassen da unterschiedliche Materien drunter. Die Inhalte, die da drin sein können, können völlig unterschiedlich sein. Die Informationen, die Spieler vorher bekommen, können völlig unterschiedlich sein. Weiß ich überhaupt, was drin ist? Gibt es gewisse Wahrscheinlichkeiten für unterschiedliche Qualitäten? Kann sogar nur eine Qualität drin sein? Also das kennt ja jeder Spieler zu Genüge. Das unterscheidet sich von Spiel zu Spiel. Ja, und du hast eigentlich auch schon einen Punkt mehr oder weniger oder zwei Punkte angesprochen, die da wesentlich sind. Zum einen die Frage, ist es überhaupt Glücksspiel? Da gibt es ja eigentlich eine relativ starke Richtung und eine Meinung, die da vertreten wird. Und zum anderen die Frage, sind diese virtuellen Lootboxen nicht tatsächlich irgendwie ja, mit Ü-Eiern oder Panini-Bällchen vergleichbar?
Das ist jetzt nur mal eine kleine Preview. Insgesamt haben wir 9 Minuten über das Thema geplaudert und wie gewohnt hänge ich das komplette Gespräch als Bonus ans Ende dieser Folge an. Wer es also in Gänze hören will, der bleibt einfach länger dran. Die rumpelige Tonqualität bitte ich zu entschuldigen. Gazillion Entertainment macht dicht. Am 27. November wurde offiziell, was viele Branchenkenner schon lange kommen sahen, das US-Entwicklerstudio Gazillion Entertainment schloss seine Tore. Und das abrupter als geplant. Der Entwickler ist vor allem durch sein 2013 erschienenes Free-to-Play-Superhelden-Action-Rollenspiel Marvel Heroes bekannt, das unter Mitarbeit des Diablo-Miterfinders Daniel Brevik entstand. Es ist praktisch eine Art Diablo mit Marvel-Charakteren. Das Studio steckte zuletzt in starken finanziellen Schwierigkeiten, die auch der Konsolen-Release der aktuellen Omega-Version von Marvel Heroes nicht abwenden konnte. Zu allem Überfluss verlor Gazillion Mitte November auch noch die Marvel-Lizenz, was das sichere Aus für das Spiel und das Studio bedeutete. Eigentlich plante das Team, das Spiel noch bis zum 31.12. live zu halten, damit war aber am 27. November bereits Schluss. Das Geld war alle. Einem Kotaku-Bericht zufolge blieben viele Entwickler auf bereits geleisteter, aber nicht bezahlter Arbeit sitzen, auch angehäufte Überstunden konnten nicht ausbezahlt werden. Es ist ein bitteres Ende für ein Studio, eines, das viele frustrierte Entwickler hinterlässt. Epic verklagt 14-Jährigen wegen Cheatens. Am 26.11. sorgte der Fall von Caleb Rogers für Aufsehen. Der 14-Jährige wurde von Epic Games wegen Cheatens in Fortnite Battle Royale verklagt. Ein aufgebrachter Brief der besorgten Mutter, die ihren Sohn als Sündenbock missbraucht sah, sorgte für Schlagzeilen. Die Story an sich ist gar nicht mal so leicht zu entwirren. Fakt ist, seit Oktober geht Epic Games mit voller juristischer Härte gegen Cheater in Fortnite Battle Royale vor. Etwa 2 Individuen, die auf einer Webseite Cheat-Programme für das Spiel zum Verkauf angeboten haben. Die Anklage lautet Urheberrechtsverletzung, die Strafe dafür könnte bis zu $150.000 betragen. In einem Fall einigte sich Epic bereits außergerichtlich mit einem Cheater, was dem eine $5.000 Strafe kostete und ein Verbot, jemals wieder Epics Rechte zu brechen, sonst wird es für ihn teuer. Doch warum geht Epic auch mit der vollen Härte gegen einen 14-Jährigen vor? Im Fall von Caleb Rogers veröffentlichte der Teenager ein YouTube-Video, das ihn beim Cheaten im Spiel zeigt. Dieses Video wurde dann von Epic Games wegen Copyright-Verstößen geflaggt und ging offline. Und der Website Boingboing zufolge widersprach Rogers dem Copyright-Claim, da er bei einem Video von einem Spiel keinen Copyright-Verstoß sah. Epic sah aber in der Benutzung und in der Darstellung des Cheats seine Urheberrechte verletzt, was auch in den Nutzungsbedingungen des Spiels vermerkt ist. Und genau dadurch wurde Epic nach eigenen Angaben zur Klage gezwungen, da dem Studio dieser Widerspruch des Copyright Strikes nur die Wahl zwischen der Klage und dem Fallenlassen des Copyright Claims ließ. Das klingt ein wenig nach der Zwangslage namens Generic Cessation im Bereich Markenschutz, wo Firmen aggressiv jeden Verstoß wegklagen müssen, um nicht zu riskieren, ihre Marke zu verlieren. Das ist der Grund, warum viele Publisher knallhart Fanprojekte und bestimmte Mods abmahnen. Doch beim US-Urheberrecht existiert dieser Zwang nicht. Epic Games klagte trotzdem, und zwar, wie der Anwalt des Studios feststellte, ohne zu wissen, dass der Angeklagte noch minderjährig ist. Das Studio erklärte Kotaku gegenüber außerdem, Zitat, Epic ist nicht mit permanenten Cheaten oder Urheberrechtsverletzungen einverstanden, und zwar unabhängig von Person und Alter. Wie bereits festgestellt, nehmen wir Cheaten ernst und werden alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, um sicherzustellen, dass unsere Spiele unterhaltsam, fair und kompetitiv für unsere Spieler sind. Zitat Ende. Es bleibt abzuwarten, ob und mit welcher Härte ein Urteil im Falle Caleb Rogers erfolgen wird. Dem auf YouTube aktiven Anwalt Leonard French zufolge enthält der Brief von Calebs Mutter leider zahlreiche Angriffspunkte für eine Anklage. Es ist aber anzunehmen, dass hier ebenfalls eine außergerichtliche Einigung erfolgen wird. Am Ende lernen wir aus der Geschichte, dass Epic Games aktuell aggressiv gegen Cheater vorgeht. Erst recht, wenn sie auf YouTube zeigen, wie sie cheaten. Und noch viel mehr, wenn sie Cheats verkaufen. Tja, und wer weiß, vielleicht gibt es ja nach der Abmahnwelle gegen Raubkopierer im letzten Jahrzehnt ja bald die Abmahnwelle gegen Cheater in Online-Spielen. Und wetten, dass es dann noch sehr viel mehr Teenager treffen wird? PlayStation Awards 2017 zeigen Spielevorlieben in Asien. Zuletzt noch ein Blick auf ein paar Daten, und zwar konkret auf die von Sony Interactive Entertainment Japan und Asia vergebenen PlayStation Awards 2017. Das sind praktisch Verkaufs-Awards, ähnlich den monatlich vergebenen BIU Sales Awards für Titel mit besonders hohen Verkaufszahlen in Deutschland. Der 2017er PlayStation Award beinhaltet Spiele, die vom Oktober 2016 bis September 2017 in Japan und dem Rest Asiens für PlayStation-Systeme erschienen sind. Kurzum, sie zeigen den dortigen Spielegeschmack, der übrigens längst nicht mehr so isoliert vom westlichen ist wie noch vor 10 Jahren. Und da hätten wir die einzigen 2 Spiele mit über 2 Millionen an den Handel ausgelieferten Versionen. Na, was tippt ihr? Es ist Minecraft, und zwar sowohl für die PS3 als auch die PS4. 1 Million schafften Dragon Quest 11, Final Fantasy 15 und GTA 5. Und auf 500.000 kamen Battlefield 1, Call of Duty Infinite Warfare, FIFA 17 und FIFA 18, Horizon Zero Dawn, Nier Automata, Nioh, Rainbow Six Siege, Resident Evil, Uncharted The Nathan Drake Collection und Yakuza 6. Also ich würde sagen, Asien und die westliche Spielehemisphäre wachsen langsam zusammen und das Zaubermittel dahinter, das scheinen Shooter, Fußball, GTA und Minecraft zu sein. Und zuletzt sei noch auf die in der Nacht zum 8. Dezember abgehaltene Preisverleihung The Game Awards hingewiesen. Die von Geoff Keighley moderierte Veranstaltung ist traditionell ein teils etwas holprig moderierter und oftmals recht unkritischer Schulterschluss mit der Industrie. Jahr für Jahr gibt es im Rahmen der Show aber zahlreiche Neuankündigungen oder brandneue Trailer und Infos zu kommenden Spielen. Ich kam noch nicht dazu, mir das anzuschauen, aber auf den ersten Blick gab es da einiges zu sehen. Dasselbe gilt für Sonys Fanveranstaltung PlayStation Experience Experience am Wochenende des 9. und 10. Dezember. Wer Spaß an Hype, an Trailern und Neuigkeiten hat, der wird im Ganzen auf den einschlägigen Webseiten sicher eine Menge Unterhaltung abgewinnen. Für die heutige Magazinfolge kamen die Game Awards aber zu spät, zumal solche Spiele Neuankündigungen und Werbeversprechen eh nicht Inhalt dieses Formats hier sind. Aber hey, auch ich werde mir das alles noch anschauen, vielleicht ein wenig Vorfreude und Begeisterung spüren, mich vielleicht aber auch fremdschämen und lästern. Wer mitmachen will, der findet sicherlich auch Gleichgesinnte in unserer weltbesten Community unter forum.gamespodcast.de. Tja, und was noch? Ja, genau. Ich werde nun wie gewohnt die wichtigsten Spiele-Releases der kommenden 2 Wochen verlesen. Dann ist das Magazin vorbei. Wie immer gilt, alle Angaben sind ohne Gewähr. Also, vom 9. bis 22. Dezember erscheinen, kaum noch Spiele. Was haben wir denn da? Also, am 9.12. kommt Loco Roco Remastered für die PS4. Das ist ursprünglich mal für PSP erschienen und hat bereits Ports für alle anderen PlayStation-Plattformen hinter sich. Aber mei, der schräge Plattformer, bei dem wir einen lächelnden gelben Blob durch das Neigen des Levels zum Ziel bewegen, ist ein zeitlos fröhliches und originelles Spiel. Allein die Musik. Am 12.12. kommt dann noch ein weiterer Port auf PC, PS4 und Xbox One, und zwar erscheint Capcoms Action-Adventure Okami als HD-Version. Ursprünglich kam dieses fantasievoll gestaltete Abenteuer mit Zelda-Spielstruktur, einer Göttin in Wolfsform als Spielfigur und einem eigenwilligen Tusche-Zeichnungs-Grafikstil für die PS2 heraus. Es gab dann Ports für die Wii und PS3 und jetzt bekommt das kommerziell leider nie sehr erfolgreiche Spiel eine weitere Chance. Eine, die man ihm meiner Meinung nach geben sollte, sofern sich der Port als gelungen entpuppt. Denn Okami ist wirklich ein Erlebnis. Am gleichen Tag, also dem 12.12., kommen dann auch noch diverse anderswo längst erschienene Spiele auf die Switch. Etwa das chaotische Prügel- und Taumelspiel Gang Beasts, Edmund McMillans neuer Hardcore-Plattformer The End Is Nigh und die feine Flipper-Plattform Pinball FX3, deren Release für die anderen Plattformen Ende September ich unterschlagen habe. Es ist praktisch eine neue Basisversion für Tische, die man in Pinball FX2, auch bekannt als Zen Pinball 2 auf Konsole, gekauft hat. Alle Tische können gratis in Teil 3 übertragen werden, der ein neues, rollenspielartiges Progressionssystem mitbringt. Innerhalb der Software kann man zahlreiche Tische probespielen und kaufen, viele mit bekannten Themen, etwa Star Wars, South Park, Marvel-Helden oder basierend auf Spielen wie Skyrim oder Portal. Die Tische sind allesamt sehr kreativ gestaltet, sie pfeifen auf Realismus, stattdessen gibt es viele verspielte Mechaniken. Also Pinball FX3, da kann man schon mal reinschnuppern. Am 15. kommt dann auch noch das Metroidvania-Rollenspiel An Epic auf die Switch und das 3D-Hüpfspiel Yooka-Laylee. Am 19. der feine Pixel-Look-Dungeon-Crawler Crawl und am 21. das Hüpfspiel Max the Curse of Brotherhood. Allesamt wieder Portierungen, die für andere Plattformen längst erschienen sind. Das einzig wirklich neue Spiel der kommenden 2 Wochen, jetzt mal von der üblichen Schrottspielwelle auf Steam abgesehen, das dürfte Tiny Metal sein, das am 21.12. für PC, PS4 und Switch erscheint. Das ist ein in Japan entwickeltes Rundenstrategiespiel, das sich klar an Klassikern wie Advance Wars orientiert. Allerdings gab es vor dem Release einiges Drama und viele Vorwürfe seitens eines Ex-Studio-Mitglieds, dessen Glaubwürdigkeit jedoch anzweifelbar ist. Wie also bei jedem anderen Spiel lohnt es sich also, vor einer Kaufentscheidung Reviews und User-Meinungen zu studieren, sobald das Ding erschienen ist. Ja, und ich erscheine mit meinem Magazin am 22.12. wieder, um euch in die Weihnachtsferien zu bringen. Bis dahin haben wir ein volles Programm geplant. André und Jochen haben bereits jeweils ein Spezialprojekt vorbereitet, auf das ihr euch freuen könnt. Danke für eure Unterstützung auf Patreon. Und hierzu gibt es auch noch Neuigkeiten, da die Patreon-Plattform ein paar Gebühren auf die Bäcker umlegen will. Wir planen deshalb, die Preise zu senken. Alle Infos dazu findet ihr in einem Beitrag von uns auf Patreon, auf unserer Webseite oder im Forum. Also, danke, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Bleibt uns gewogen und wer will, der bleibt außerdem gleich noch länger dran und hört sich dann mein kurzes Gespräch mit Julian Graf von der Verbraucherzentrale NRW an. Und wir hören uns spätestens am 22. wieder, okay? Okay, cool. Bis dahin.
Ja, hallo Sebastian.
Und ich nehme an, du hast dich auch in den letzten Wochen mit dem Aufregerthema Lootboxen beschäftigt.
Das ist richtig, ja. Also wir beschäftigen uns mit dem Thema ja auch schon ein bisschen länger, auch sehr intensiv im Free-to-Play-Bereich. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen verwundert, dass die Diskussion erst jetzt hochkocht. Also Lootboxen auch in Vollpreisspielen ist ja jetzt kein völlig neues Thema. Aber seit dem Sommer ja, scheint es auch in der Medienöffentlichkeit mal verstärkt aufmerksam zu werden. Das finden wir grundsätzlich erstmal gut.
Ja, und nun gibt's ja schon diversen Aktionismus auf der ganzen Welt. Da gibt's Politiker in den USA, in Belgien, in Australien, in Großbritannien, die da bereits irgendwelche Verbote oder Regulierung fördern. Das ganze Thema wurde im Bayerischen Landtag diskutiert. Kann man jetzt eigentlich eine schnelle Reaktion überhaupt erwarten oder ist das eigentlich ein Hirngespinst? Wer ist da überhaupt zuständig? Wer muss sich diesem Problem widmen? Kann man das überhaupt so einfach sagen?
Also ich würde behaupten, so einfach ist es tatsächlich nicht. Also es ist hochkomplex, da sind unterschiedliche Rechtsmaterien betroffen. Wir können ja darüber diskutieren, ist es eine Frage des Jugendschutzes, ist es eine Frage letztendlich des Kulturbereichs, ist es eine Frage des Glücksspiels auf Länderebene, ist es eine Frage des allgemeinen Wettbewerbsrechts beziehungsweise des allgemeinen Verbraucherschutzrechts. Also alleine schon, dass so viele Rechtsmaterien potenziell betroffen sein können, macht die Sache unfassbar kompliziert. Wie gesagt, dann haben wir hier insgesamt ein Kulturgut. Ne? Also Spiele sind ja jetzt nicht einfach nur eine Verkauf Ware, sondern haben im besten Fall zumindest aus meiner Sicht auch einen kulturellen Anspruch und damit auch eine gewisse inhaltliche Freiheit. Ja, also wir rechnen jetzt nicht damit, dass von jetzt auf gleich da irgendeine Lösung gefunden wird, die für Verbraucherinnen und Verbraucher irgendwie befriedigend sein wird.
Ich kann mir auch vorstellen, dass überhaupt die Definition einer Lootbox, so wie sie gerade kritisiert wird, relativ schwierig ist. Ich meine, ein Überraschungsei teilt ja auch einige Eigenschaften mit dem, was viele Spieler und Verbraucher gerade bei Vollpreisspielen mit Lootbox-System kritisieren. Dasselbe gilt ja auch für die realen Sammelkartenspiele wie Magic the Gathering und andere oder eben auch für Spiele, wo Sammelkarten sehr viel zentraler Inhalt sind, sowas wie Hearthstone oder eben Gwent aus dem Hause CD Projekt. Ist nicht das schon eine riesige Herausforderung, das Problem überhaupt klar zu definieren und einzugrenzen?
Ja, da schließe ich mich völlig an. Also genau, es gibt die Lootbox als solche, da fängt es schon an, die gibt es ja in dem Sinne gar nicht. Wir fassen da unterschiedliche Materien drunter. Die Inhalte, die da drin sein können, können völlig unterschiedlich sein. Die Informationen, die Spieler vorher bekommen, können völlig unterschiedlich sein. Weiß ich überhaupt, was drin ist? Gibt es gewisse Wahrscheinlichkeiten für unterschiedliche Qualitäten? Kann sogar nur eine Qualität drin sein? Also das kennt ja jeder Spieler zu Genüge. Das unterscheidet sich von Spiel zu Spiel. Ja, du hast eigentlich auch schon einen Punkt mehr oder weniger oder zwei Punkte angesprochen, die da wesentlich sind. Zum einen die Frage, ist es überhaupt Glücksspiel? Da gibt es ja eigentlich eine relativ starke Richtung und eine Meinung, die da vertreten wird. Und zum anderen die Frage, sind diese virtuellen Lootboxen nicht tatsächlich irgendwie ja, mit Ü-Eiern oder Panini-Bällchen vergleichbar? Und ich sag mal, beides schwierig. Wir haben da eine Meinung zu, zumindest zu Sache mit der Panini-Bällchen, weil wir das auch immer auf politischen Veranstaltungen, unter anderem auch von den Publishern hören. Ich habe da immer ein bisschen Bauchschmerzen mit. Also wenn es dann heißt, das sind ja im Grunde wie Sammelkarten, man bekommt immer einen Gegenwert. Was da immer zu kurz kommt aus meiner Sicht ist, wenn ich ein Panini-Sammelkartenpaket kaufe, habe ich vielleicht am Ende eine Karte, die kann ich tauschen, die kann ich weitergeben, vielleicht kann ich die auch verkaufen. Wenn ich jetzt in einem Spiel gegebenenfalls einen virtuellen Gegenstand bekomme, den kann ich in vielen Fällen überhaupt nicht handeln, ich kann den nicht verkaufen und im besten Falle kann ich ihn vielleicht noch irgendwie zu einer virtuellen anderen Währung transformieren. Muss man halt im Einzelfall sehen. Insofern, bei dem Vergleich tue ich mich wirklich schwer.
Aber ist nicht auch die Tatsache, dass man da praktisch keinen geldwerten Vorteil erhält, weil man eben keine legendären Gegenstände, die man vielleicht in einer Lootbox findet, weiterverkaufen kann, ist das nicht vielleicht auch eher ein Argument dafür, dass es eben kein Glücksspiel ist?
Ja, das ist in der Diskussion ja genau auch der Fall. Soweit ich im Moment die Glücksspieldefinition im Glücksspielstaatsvertrag kenne, geht es ja letztendlich darum, um Entgelt und eine Wahrscheinlichkeit letztendlich im Zusammenhang mit Entgelten. Und die Argumentation, die jetzt hier bei Lootboxen immer angeführt wird, ist, der Spieler bekommt in jedem Falle etwas für sein Geld. Ich meine, jetzt weiß jeder Spieler, es gibt durchaus in dem Bereich auch Spielinhalte, mit denen kann man dann nicht so viel anfangen. Die meiner Meinung nach verbreitete Auffassung ist aber hier, dass das entsprechend nicht unter den Glücksspielbegriff nach dem Glücksspielstaatsvertrag fällt. Ja.
Okay, jetzt haben wir gerade so ein bisschen diesen, man könnte es als Shitstorm bezeichnen oder zumindest eine gewisse Aufmerksamkeit der Medienöffentlichkeit, des politischen Betriebes vielleicht sogar auf dieses Thema. Können wir jetzt eigentlich erwarten, dass was passiert? Wie schätzen du das ein?
Ja, also man kann nur hoffen, dass da was passiert. Ich meine, wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen länger an dem Thema, haben da eine politische Forderung zu platziert, versuchen da entsprechende Informationspflichten umzusetzen, wie es uns eben überhaupt nur möglich ist. Wir sind ja eben keine Aufsichtsbehörde, wir haben da keine regulativen Möglichkeiten. Ja, also man kann nur hoffen, auf der einen Seite, dass da jetzt auf lange Sicht gehandelt wird und das Ganze zu einem Ergebnis führt. Sollte das nicht der Fall sein, vielleicht auch so ein bisschen der Appell an die Spieler, da am Ball bleiben. Man hat es ja jetzt jüngst auch bei einem sehr bekannten Spiel gesehen, dass der Aufschrei durchaus auch Folgen haben kann.
Wenn du überlegst, von welcher Seite da am ehesten ein Einlenken kommt oder ein Handeln, welches Organ siehst du am ehesten in der Lage, das Problem oder die Glücksspiel, Quatsch, die Lootbox-Debatte anzupacken? Ist es eher die USK? Ist das die Glücksspielbehörde? Ist es vielleicht eher die Politik?
Ich rechne da eigentlich damit, dass die Politik tätig werden muss. Also, soweit ich bisher die Diskussion verstanden habe und auch die Stellungnahme der USK sehe, hat die USK da einfach keinen Handlungsspielraum, weil es eben nicht unter diese oder nach deren Auffassung, beziehungsweise die haben ja selbst da gar keine eigene originäre Kompetenz, das müssen ja die Aufsichtsbehörden entscheiden, aber letztlich fällt es wohl scheinbar nicht unter den Glücksspielbegriff und deswegen hat die USK da im Grunde auch gar keine Möglichkeit, weil es nicht unter den Jugendschutzaspekt fällt in seiner jetzigen Form. So, das heißt, die Jugendschutzbehörde ist da im Grunde dann nach deren eigenen Aussage raus. Dann wäre jetzt die Politik in meinen Augen gefragt. Entweder müsste man dann an den Glücksspielbegriff selber gehen oder sonst irgendeine Kompetenz erweitern oder eben, wie wir es im Moment fordern, das Ganze von einer ganz anderen Seite aufziehen und zu sagen, okay, wir machen es über Informationspflicht und nehmen es aus dem ganzen regulativen Jugendschutzbereich erstmal raus.
Eine Informationspflicht, wie ihr sie damals auch durchgesetzt habt, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, bei dem Nintendo-Spiel, wo die Spielstände nicht übertragbar sind, was dann eben nach eurer Abmahnung auf der Verpackung zu sehen war. Ist das ein wahrscheinliches Ergebnis dieser Debatte, dass die Hersteller einfach aufgefordert sind, transparent zu machen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für gewisse Items sind und was in diesen Lootboxen enthalten sein kann?
Also wir setzen uns auf jeden Fall dafür ein, gerade auf der europäischen Ebene ist ja, was so digitale Inhalte geht, im Moment auch viel im Fluss. Wir hoffen da wirklich sehr stark, dass am Ende des Prozesses entsprechende Informationspflichten dann auch, zumindest in der Form, dass sie für Spieler und Spieler nützlich sind, vorhanden sind und das möglicherweise ja dann auch vielleicht auch Einfluss auf die Geschäftspraktiken der Spielehersteller hat und das am Ende für Spieler und Spieler wirklich positiv ist.
So aus dem Bauch heraus halte ich das schon eher für wahrscheinlich als ein komplettes Verbot solcher Praktiken oder ein Abschotten für jüngere Spieler. In den USA wird ja aktuell gefordert von dem hawaiianischen Repräsentanten der dortigen Staatsregierung, dass man solche Systeme für Spieler unter 21 Jahren verbietet. Hältst du sowas für wahrscheinlich, dass es eintreten könnte?
Also wenn der Gesetzgeber sich jetzt zum Beispiel dazu entscheiden würde, den Glücksspielbegriff tatsächlich anzupassen, und Gesetzgeber wären ja in dem Fall dann die Länder, die müssen dann den Glücksspielstaatsvertrag anfassen, es sind ja dann noch einige, die sich da einigen müssten. Wenn ich das richtig verstehe und der Glücksspielbegriff das dann umfassen würde, dann könnte es passieren, dass die USK diese Spiele dann zum Beispiel nicht mehr mit Jugendfreigabe freigeben dürfte. Das käme dann keinem Verbot gleich, aber wir wissen ja, Spiele, die keine Jugendfreigabe erhalten, sind ja schon mal schwieriger zu bekommen. Ob das auf ein komplettes Verbot hinauslaufen würde, halte ich für unwahrscheinlich. Mhm.
Gibt es sonst noch einen Aspekt der ganzen Debatte, den ich bis jetzt vielleicht übersehen habe oder den du noch für erwähnenswert hältst?
Also die wesentlichen Punkte sind ja im Grunde umfasst. Ich denke, es wird spannend zu sehen, ob sich da von Seiten der Wirtschaft vielleicht auch nochmal was bewegt. Ich befürchte aber, und das war ja zumindest die Entwicklung bisher in den letzten Jahren, dass es sich tatsächlich mehr hin zu den Mikrotransaktionen und diesem ganzen Free-to-Play-Modell in den Vollpreisspielen bewegt. Ja.
Alles klar. Dann danke für deine Einschätzung und weiterhin ein gutes Händchen und viel Erfolg bei eurer Arbeit.
Ja, vielen Dank.